Sie glauben ja nicht, wie schön das ist, von hier oben runter zu Ihnen zu schauen. Ein so reich gefüllter Saal mit so vielen wertvollen Frauen und einigen Männern. Das ist einfach großartig. Ich freue mich sehr, dass Sie heute alle gekommen sind. Wir sind heute Morgen um 6:30 losgefahren in Mötzingen, um ja nicht zu spät zu kommen, denn das ist ja dann immer ein Risiko. Man weiß ja nie, was auf der Autobahn los ist. Aber es ist schon gut, samstags zu fahren und nicht werktags, wenn dann der Verkehr noch stärker ist. Und als wir von der Autobahn runtergefahren sind und kamen dann wirklich in die Waldgegend hinein, es sah so traumhaft aus mit dem bunten Laub, so wunderschön. War eine wunderbare Fahrt. Und mein Mann ist seit einiger Zeit pensioniert und im wirklich aktiven Ruhestand. Aber das Gute ist, da kann man auch mal sagen, datscht man nicht. Und so war er heute mein Chauffeur. Noch zu unserer Familie. Wir haben 3 Kinder, verheiratete Kinder, die in alle Himmelsrichtungen verstreut sind, so wie das heute der Fall ist, und 11 Enkel. Und ja, ich kann nur sagen, das ist ein Traum. Die sind jetzt im Alter zwischen 10 und 23. Und wenn die dann in der Pubertät sind und so allmählich noch reifer werden, die kommen so gerne zu uns. Und da wir ein Haus haben, können die auch übernachten. Und das sind so schöne Zeiten, miteinander zu reden. Und da merke ich einfach, wir haben als Großeltern einen Auftrag an der jungen Generation. Die kommen nämlich und fragen uns. Und dann können wir auch mit ihnen ins Gespräch kommen. Also ich finde das so eine wertvolle Sache. Und dazu möchte ich Sie auch ermutigen, dass Sie das tun. Darauf liegt einfach ein Segen. Ja, in den letzten Jahren war ja viel los. Wenn wir an die Pandemie denken, wenn wir an die Kriege denken, zum Beispiel Ukraine und jetzt Israel, und wir wissen ja, was in der Welt alles noch geschieht, wenn wir an die Naturkatastrophen denken, es hört ja nicht auf, wir sind ja immer noch mittendrin. Da geht doch der Blick ganz arg nach unten, der ist nach unten gerichtet. Und in der Zeit ist mir dieses Thema, das wir heute bedenken wollen, ist das in mir entstanden, weil ich gemerkt habe, ich brauche eine Blickkorrektur von unten nach oben. Und deshalb heißt auch das Thema, den Himmel gibt's echt. Und schauen Sie mal hier hoch. Ich war so erstaunt, da ist es echt blau. Ja? Runter. Ob es jetzt besser zusammen? Näher ran? Aha. Ich glaube, jetzt ist besser. Kann das sein? Oh, schön. Ich hoffe, dass Sie vielleicht noch ein paar Brocken verstanden haben, die ich bisher gesagt habe. Ja. Den Himmel gibt's echt, von einer Hoffnung, die über das Leben hinausgeht. Frage an Sie: Welches Bild würden Sie spontan vom Himmel malen? Im Winter vielleicht eine bezaubernde Schneelandschaft bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein? Im Herbst einen dunklen Wolkenhimmel bei Sturm und Regen? Im Sommer einen Gewitterhimmel, bei dem es blitzt und kracht? Im Frühling einen klaren Nachthimmel mit vielen Sternen? Welche Empfindungen haben Sie, wenn Sie an den Himmel denken? Eine endlose Weite, Freiheit, Luft zum Atmen. Das ist so mein inneres Erleben. Wir sind immer wieder Mitarbeiter auf Kreuzfahrten, wo wir christliche Gruppen begleiten. Und wenn man dann auf Deck steht, aufs Meer schaut und dann den Himmel sieht, es ist märchenhaft. Oder ich habe auch das Empfinden, als Mensch komme ich mir ganz klein vor. Ich denke aber auch an die Sixtinische Kapelle in Rom, in deren Kuppel Michelangelo den Himmel als großartiges Kunstwerk ausgemalt hat. Oder es kommt mir vor, als sei der Himmel das Tor zu einer anderen Welt. Der Himmel erinnert mich daran, dass ich einmal sterben muss. Vorfreude auf ein neues Leben, denn das Schönste kommt noch. Und die Woche habe ich dieses Bild in einer Zeitschrift entdeckt, das eine Künstlerin gemalt hat. Jutta Borgner heißt sie. Ein ganz farbenfrohes Bild über das ewige Leben, das heißt über das Leben im Himmel. Das hat mich sehr angesprochen, von den wunderschönen Farben und in der Mitte die Helligkeit, in der uns Gott und Jesus Christus begegnet. Was halten Sie vom Himmel? Glauben Sie, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? So wurde der Showmaster Rudi Carrell einmal gefragt, als seine Krebserkrankung bereits weit vorangeschritten war. Dieser Mann, der jahrzehntelang Menschen zum Lachen gebracht hat, antwortete: Nein. Ab in die Kiste, Deckel drauf und zu. Das war seine Antwort. Eine sehr ernüchternde Antwort. Und wie geht es Ihnen? Empfinden Sie es als Zeitverschwendung, über ein Leben im Himmel nachzudenken? Entscheidend ist doch, dass mein Leben auf dieser Erde gelingt. Empfinden Sie es als bedrohlich, über ein Leben nach dem Leben nachzudenken? Möchten Sie diese Gedanken eher verdrängen? Es lebt sich doch eigentlich noch so gut hier bei uns, auch in Murrhardt. Eine Studie hat ergeben, je älter die Deutschen sind, umso seltener glauben sie an die christliche Vorstellung eines ewigen Lebens. Das hat eine Umfrage ergeben. Unter den über 65-Jährigen glauben nur noch in etwa 6% daran. Mit dem Alter nimmt auch die Vorstellung zu, dass nichts auf das irdische Dasein folgt. Im Vergleich dazu stellt man fest bei der Umfrage, dass jüngere Menschen eher an ein Leben nach dem Leben glauben. Interessant. Damit habe ich nicht gerechnet. In einer bildhaften Rede hat Jesus in der Bibel unser Lebensempfinden und unsere Lebenswirklichkeit anschaulich und nüchtern beschrieben. Es hängt mit der Natur, mit der Landwirtschaft zusammen. Das hat die Menschen damals angesprochen. Es geht um den reichen Kornbauern. Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Als die Pandemie angefangen hat und alles runtergeschraubt wurde, sind mir diese Gedanken auch gekommen damals. Wir haben in unserer westlichen Welt einen Turm zu Babel gebaut. Immer höher, immer weiter, immer schneller, immer effektiver. Und auf einmal, bis heute, müssen wir es zurückschrauben. Ja? Aber was haben wir daraus gelernt für uns persönlich? In der Geschichte merken wir nur, Jesus hat den Durchblick. Er kennt unseren äußeren Reichtum und leidet an unserer inneren Armut und Leere. Die bunte Welt in unserem Noch-Wohlstand, der ja auch schon bröckelt, eine bewusste Lebensfürsorge und Vorsorge, eine hohe Lebenserwartung. Wir haben jetzt vor 14 Tagen den 100. Geburtstag meiner Mutter gefeiert. All das hat uns im Griff. Unser Blick ist ganz stark auf das Hier und Jetzt fixiert. Egal wie alt wir sind, wir schmieden Pläne, wir richten uns ein, ist ja auch gut so. Aber als sei dieses Leben grenzenlos. Da haben wir manchmal nach oben ein Brett vorm Kopf. Bis zu meinem 30. Lebensjahr hatte ich auch ein Brett vor dem Kopf. Auch ich hatte so ein Lebensgefühl in mir, ewig auf dieser Erde zu leben. Doch dann erfuhr ich, dass ein lieber Bekannter bereits mit 35 Jahren an seiner Krebserkrankung gestorben ist. Und das hat mich erschüttert und hat in mir einen Umdenkungsprozess ausgelöst. Menschen in früheren Jahrhunderten erlebten hautnah, dass dieses Leben ganz stark angefochten ist. Denken wir zum Beispiel an Kriege, an Hungersnöte, an die Pest und an die hohe Kindersterblichkeit. Für sie war es keine billige Vertröstung, sondern ein ganz tiefer Trost, dass es im Himmel eine zweite, verlässliche Heimat gibt, in der Schmerzen, Leid und Tod keinen Platz mehr haben. Auf diese Heimat haben sie ihre ganze Hoffnung gesetzt. Ein Soziologe aus dem letzten Jahrhundert schrieb, wir heutigen Menschen leben im Vergleich zu früheren Generationen zwar länger, aber insgesamt kürzer. Denn früher lebten die Leute 30 Jahre plus ewig. Und wir leben zum Beispiel heute nur noch 90 Jahre. Punkt. Ein großer Unterschied. Da ist doch was dran. Zitat: Seit der Aufklärung scheint uns nur noch das glaubhaft, was unsere kritische Vernunft zulässt, indem Kant und Co. die Hölle gelehrt haben, haben sie zugleich den Himmel geräumt. Wer den Teufel und seine Dämonen nicht mehr denken kann, hat auch keine Engel mehr. Das Paradies ist leer, das Jenseits gestrichen, das neue Jerusalem, die Perlentore, die goldenen Gassen, nur mehr Metaphern, schöne Bilder, hilfreiche Vorstellungen vielleicht. Wir haben den Himmel wegrationalisiert. Schauen wir jedoch über unseren heutigen europäischen Horizont hinaus. Weltweit kämpfen Menschen um ihr Leben, weil es durch Hungersnöte, Katastrophen, Terrorismus, Kriege und Fluchtbewegungen bedroht ist. Da nimmt die Sehnsucht und der Glaube an ein heiles Leben im Himmel in der Tat zu. Der persönliche Glaube an Gott, an den Gott der Bibel, an Jesus Christus, erhält dabei eine neue Dimension. Wie können wir nun selbst ganz befreit Zugang zum Himmel finden, in dem Gott wohnt, der uns durch Jesus Christus die Tür zu seinem himmlischen Vaterhaus geöffnet hat? Das ist ja ein Ausdruck aus dem Psalm 23, den Sie bestimmt schon mal gehört haben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dieser Psalm endet: Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, also im Vaterhaus im Himmel. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen ein wenig Appetit machen, warum es sich lohnt, die Himmelsperspektive zu entdecken und in unser Leben zu integrieren. Denn wer mit der Himmelsperspektive leben lernt, hat weniger Stress. Danach sehen wir uns ja eigentlich. Er muss nicht für alles eine Lösung finden. Er muss im Supermarkt der Möglichkeiten nicht unbedingt alle Angebote ausprobieren. Er muss sich weniger Sorgen machen, dass er etwas verpassen könnte. Er kann die Aussage durchbuchstabieren: Es genügt. Es genügt. Er lebt zufriedener und dankbarer. Und er kann dadurch gelassener leben lernen. Denn es gibt ja ein Leben plus Ewigkeit. Beispiel. Also ich schaue sehr gerne Fußballspiele. Vor allem WM, EM und Champions League und so. Und ich glaube, es war in diesem Sommer oder war es im letzten Sommer, da stand wieder ein wichtiges Spiel vor der Tür. Unser Sohn aus Berlin war da und ich sagte: Du, also, gell, ich muss heute das Spiel gucken. Im Himmel kann ich das nicht mehr. Da wird mit Ball nicht mehr gekämpft und verletzt und so weiter und so fort. Da ist ja nur Friede. Das sagt er zu mir: Mama, wie stellst du dir den Himmel vor? Ganz klar, dass es dort auch ein Fußballspiel gibt. Und dann habe ich mir gedacht: Gut, also jetzt nehme ich das mal an und glaube das, was du sagst. Dann ist es ja gar keine Katastrophe, wenn ich ein Spiel auch mal versäume. Ein zweiter Punkt: Wer mit der Himmelsperspektive lebt, kann lernen, Grenzen zu bejahen. Er kann gelassener werden, weil er weiß, dass das Entscheidende erst noch kommt. Vielleicht ist Ihnen der Nick Vujicic bekannt. Da sind ja schon Bücher herausgegeben worden über sein Leben. Die haben mich sehr berührt. Ein junger Mann, der als Baby auf die Welt kam, ohne Arme und ohne Beine. Nur ein ganz kleines Füßchen hat er, mit dem er sich etwas bewegen kann. Und er hat Krisen durchgemacht. Er hat aber erfahren, dass Gott mit seinem Leben etwas vorhat. Er wollte sich das Leben nehmen, aber da hat Gott zu ihm gesprochen. Ich brauche dich, du sollst leben. Mittlerweile ist er verheiratet und hat Kinder, also es ist ein ganz großes Wunder. Und er sagt, er hat in seinem Kleiderschrank ein paar Turnschuhe. Und wenn Gott wirklich in seinem Leben noch ein Wunder tut, dann zieht er die an. Also ein Mensch, der von der Hoffnung lebt. Aber er sagt gleichzeitig, und wenn es nicht hier ist, sondern erst im Himmel, dann habe ich Arme und Beine, dann kann sogar er Fußball spielen. Auch Sie haben schon längst Erfahrungen mit Ihren eigenen Grenzen gemacht, ich auch. Das können gesundheitliche Grenzen sein, wie auch Grenzerfahrungen in unseren Beziehungen oder im wirtschaftlichen Bereich. Es bleibt für uns alle ein lebenslanger Lernprozess, ein ehrliches Ja durchzubuchstabieren, wenn Veränderung nicht so geschieht, wie wir sie uns so gerne wünschen. Dritter Punkt. Wer mit der Himmelsperspektive lebt, kann Trost erfahren in den Tiefen unseres Lebens. Ob wir selbst sterben oder ob wir einen lieben Menschen verlieren, wir dürfen wissen, dass Jesus stärker ist als der Tod. Bevor mein Vater mit 90 Jahren starb, sagte er: Gerdi, ich weiß, an wen ich glaube und ich weiß, wohin ich gehe. Das hat mir unheimlich gut getan, als ich mich von ihm verabschiedet habe und wir uns gegenseitig gesegnet haben. Als wir vor einiger Zeit erfuhren, dass in unserer Verwandtschaft ein Kind am Tag kurz vor seiner Geburt im Mutterleib starb, weil die Nabelschnur eingeklemmt war und es damit nicht mehr mit genügend Sauerstoff versorgt werden konnte, war ich wie benommen. Ich habe mich zurückgezogen und musste die trauernden Eltern im Gebet vor Gott bringen. Ein paar Tage später ging mir auf, dass dieses kleine Kind zu einer Brückenbauerin wurde, hin zum Himmel. In einer solch schweren Situation bricht unweigerlich die Frage nach dem Himmel auf. Als unser fünftes Enkelkind nach einer zweijährigen Krankheitszeit genau an seinem zweiten Geburtstag zu Grabe getragen wurde, wurde mir bei allem Schmerz und aller Trauer, bei allen unbeantworteten Fragen folgender Text ein Wegweiser in den Himmel. Das ist so erstaunlich, dass wir, vielleicht haben Sie die Erfahrung auch schon gemacht, in so herausfordernden Situationen beschenkt werden von Gott durch Worte, die uns trösten. Und dieser Text war für mich ein Trosttext. In unserer Vorstellung haben wir den Himmel zu einem Ort gemacht, auf den wir uns als Alternative zu einer unerträglichen Existenz hier auf der gegenwärtigen Erde freuen können. Nur Greise, Behinderte, Leidende und Verfolgte können sich entsprechend nach dem Himmel sehnen, den wir uns ausmalen. Doch die Bibel beschreibt Leben in Gottes Gegenwart, in unserem auferstandenen Körper, als so spannend und unwiderstehlich, dass sogar die Jüngsten und Gesündesten davon nur mit offenen Augen träumen können. Sobald wir einen Fuß auf die neue Erde setzen, wissen wir, dass sie genau der Ort ist, an den wir hingehören. Dieser Text hat mich getröstet. Wie viele schmerzhafte Erlebnisse haben Sie bis jetzt persönlich durchleiden müssen, wo Sie vielleicht die Erfahrung gemacht haben, menschliche Nähe und Hilfe, ja, die sind so wichtig und dennoch haben sie ihre Grenzen. Da dürfen wir wissen, wir werden nicht auf das Jenseits vertröstet. Wir empfangen Trost aus dem Jenseits für unser Leben hier auf dieser Erde. In den letzten Fragen unseres Lebens haben wir diesen himmlischen Trost ganz besonders nötig. Wir wissen, wir gehen auf das Leben zu. Der Tod bringt uns nicht ums Leben, sondern ins Leben. Vierter Punkt, der Blick auf die Himmelsperspektive kommt in unserer Gesellschaft nicht immer gut an. Da kann uns Christen vorgeworfen werden, dass wir unsere Zeit verschwenden, indem wir uns auf ein Jenseits konzentrieren und dabei unsere Verantwortung für das Hier und Jetzt vielleicht vernachlässigen. Wenn wir aber in die Geschichte hineinschauen, können wir ganz schnell eine solche Beurteilung widerlegen, wo Menschen trotz vielfältiger Herausforderungen einen festen Halt im Glauben haben, dass nämlich der Himmel für sie offen ist, können sie kreativ Verantwortung in ihrem Leben für andere übernehmen. Die Geschichte belegt so viele Beispiele und ganz besonders ist diakonisches Verhalten ein Beispiel für diese Hoffnung, die uns vom Himmel her geschenkt wird, um hier auf dieser Erde aktiv zu sein, Gutes zu tun, Menschen zu helfen. Ich denke da gerade an den Schönblick, der ist bestimmt manchen von Ihnen bekannt, in Schwäbisch Gmünd, als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, haben sie über 50 Menschen aus der Ukraine aufgenommen, größtenteils Behinderte, die in der Ukraine in Hochhäusern lebten und bei Bombenalarm ja nicht sich bewegen konnten und schnell runter in den Bunker gehen konnten und haben voll für die gesorgt. Ein Beispiel, das Hoffnung macht, das Mut macht und das zeigt, wir legen die Hände nicht in den Schoß. Und es gibt heute so viele Aktivitäten, die das Gleiche bezeugen. Gott will nicht nur uns von der Erde in den Himmel bringen, das ist ein Zitat, sondern durch uns auch den Himmel auf die Erde. Und ein bekannter, für Sie bestimmt auch bekannt, Friedrich Bodelschwingh, der Pfarrer und Theologe war und im 19. Jahrhundert in der inneren Mission tätig war. Er sagt, weil wir auf die große Ewigkeit hoffen dürfen, stehen wir erst recht mit beiden Füßen in der Wirklichkeit unseres Lebens. Und wenn man nicht begreift, dass man sterblich ist, dass man hier nicht ewig bleibt, wenn man das nicht wirklich erfasst, dann wird man als Potenzial seines Lebens dieses Leben nicht voll ausschöpfen. Ich habe wirklich das Gefühl, weil ich weiß, dass ich vergänglich bin, dass der Tod jederzeit kommen kann, lebe ich anders. Ich bin dankbarer, ich gehe viele Dinge spielerisch an, ich schiebe nichts mehr auf. Als wir vor 11 Jahren in unser neu gebautes Haus in Mötzingen zogen, hieß die Jahreslosung: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und ich dachte damals: Gott, du hast Humor. Du weißt ja eigentlich, wie ich mich jetzt da freue, in dieses Haus einzuziehen. Doch mit diesem Losungswort hat er mir deutlich gemacht: Auch dieses schöne Haus ist nur vorübergehend euer Zuhause. Wir dürfen es voll und ganz genießen, das tun wir auch. Doch wir bleiben unterwegs. Eines Tages müssen wir es verlassen. Unsere eigentliche Heimat ist im Himmel, im himmlischen Vaterhaus. Haben Sie auch diese Hoffnung? Können Sie diese Himmelsperspektive für sich persönlich sich vorstellen oder annehmen oder glauben? Wir haben jetzt 10 Minuten Pause und Sie dürfen unter folgendem Aspekt miteinander ins Gespräch kommen. Zitat nochmal von Bodil Schwingk: Weil wir auf die große Ewigkeit hoffen dürfen, stehen wir erst recht mit beiden Füßen in der Wirklichkeit unseres Lebens. Wo sind Ihnen Menschen und Einrichtungen begegnet, wo dieser Einsatz gelebt wird? Und ich möchte jetzt hier hinzufügen: Der Einsatz von den Mitarbeiterinnen hier beim Frühstückstreffen für Frauen ist auch so ein Einsatz, die das mit Leib und Seele tun, damit sie eingeladen werden können. Ich finde, wir klatschen da mal. Und die Frage dürfen Sie auch noch mitnehmen: Wie alt möchten Sie werden? 60, 70, 80, 90 oder 100 wie meine Mutti? Und dann die Frage: Punkt oder plus Ewigkeit? Viel Freude beim Miteinanderreden. Dass ich nicht Mäuschen sein konnte, was Sie jetzt alles miteinander besprochen haben. Aber ich denke nur an einen Satz, den ich an unserem Tisch gehört habe, wo eine Frau von der Bekannten berichtete, die sagte: Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich im Himmel immerzu nur Halleluja singen muss. Aber ich glaube, da brauchen wir keine Angst haben. Das wird viel spannender. Und ich habe gesagt, es kommt darauf an, dass wir vertrauen können. Und wenn wir vertrauen können, können wir auch loslassen. Es erinnert mich so an meine letzten Operationen, die ich hatte, immer bevor die Narkose aktiv wurde, dass ich mich losgelassen habe und einfach wusste, Jesus ist bei mir, ich darf vertrauen. Da geschieht jetzt was mit mir, da habe ich gar keine Verfügung drüber, aber ich darf ihm vertrauen. Und das hat mir unheimlich gut getan. Und vielleicht ist das auch ein Prozess, der in unserem Sterben dann einmal wichtig ist, dass wir vertrauen und dabei loslassen können. Jetzt kommt noch eine weitere Himmelsperspektive. Mit der weiß ich ganz nüchtern, dass ich trotz allem gut gemeinten Einsatz die Welt nicht retten kann. Es bleiben Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Ausbeutung, Missbrauch und zurückbleiben immer Opfer und Täter. Wir kriegen es ja hautnah mit. Doch die Himmelsperspektive eröffnet uns den Blick, dass wir nicht in der Lage sind, diese Welt zu richten. Das steht alleine Gott in der Ewigkeit zu. Was für ein Trost für Menschen, die unter solchen Ungerechtigkeiten leiden. Im letzten Buch der Bibel, das ist die Offenbarung, heißt es, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. In diesem Zusammenhang ist mir ein Ehepaar wichtig, die ich auch in ihrem Vortrag einmal mitbekommen habe. Das ist das Ehepaar Schlitter, deren Sohn Mirko, das ist schon einige Jahre her, mit 10 Jahren missbraucht und getötet wurde. Dieses Ehepaar, diese Eltern haben in ihrem Schmerz als tiefgläubige Menschen die Entscheidung getroffen, nicht zu verbittern, sondern dem Täter zu vergeben. Sie ließen sich seelsorgerlich ausbilden, um Eltern im Schmerz beizustehen. Und ich denke, das tun die bis heute. Und noch eine Himmelsperspektive. Wer aus dieser Himmelsperspektive Kraft schöpfen möchte, bekommt Mut, sich für den Glauben zu öffnen, beziehungsweise sich zu Gott und zu Jesus Christus im Hier und Jetzt zu bekennen. In wie vielen Ländern werden zurzeit Christen verfolgt? Sie sagen trotzdem ihren Glauben nicht ab. Im Schmerz und im Leiden leben sie von dieser Himmelshoffnung. In den Medien können wir erfahren, dass Christen auch in unserem Land nicht ohne weiteres beliebt sind. Sie werden attackiert und lächerlich gemacht. Aus Frust und Enttäuschung kann man leicht leidensscheu werden und Gott absagen. Christsein in der heutigen Zeit ist kein Weg mit Amüsement auf einer Spielwiese. Er fordert heraus, er stellt uns auf die Probe, doch darauf liegt eine ganz große Verheißung. So heißt es in der Bibel, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Der christliche Glaube ist eine gelebte Beziehung zwischen Gott und Mensch. Dazu gehört die Bibel, dazu gehört auch das Reden mit Gott, das Gebet und das Wunderbare, die Gemeinschaft mit Christen. Wir sind nicht alleine. Wir sind einander zugestellt und Gott sehnt sich nach uns. Eine Beziehung in der Horizontale und eine Beziehung in der Vertikale. Wenn wir überlegen, vielen von Ihnen ist ja der Apostel Paulus im Neuen Testament bekannt. Er war ein Christenverfolger und er wurde zum Christusbekenner. Was für ein Wunder! Das kann nur Gott tun. Das schaffen wir nicht. Und deswegen ist es auch ganz schön, wenn wir heute doch immer noch trotz allem, was so negativ ist, an Wunder glauben, dass Gott Menschen berühren und verändern kann. Wenn wir an Martin Luther denken, was hat er für Kämpfe durchgemacht? Er wurde vor lauter Kampf auch depressiv. Aber ihm ging es um die Liebe Gottes, dass nicht der Ablasshandel uns befreien kann, sondern alleine Gott durch seine Liebe. Denken wir an Dietrich Bonhoeffer, der ein bekennender Christ war und der mit der Macht seiner Worte in den Kampf gegen Hitler zog, aber dann im Konzentrationslager Flossenbürg ermordet wurde. Er konnte nicht anders, er musste bekennen und sein Ende sah so aus. Auch im Neuen Testament der ungläubige Thomas. Er hatte Zweifel, er konnte nicht an Jesus glauben, dass er wirklich der Messias ist. Aber Jesus hat ihn überwunden. Diese Christen und noch viele mehr haben bis heute Jesus als den Weg, die Wahrheit und das Leben erkannt. Und Jesus sagt, und das finde ich so schön, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wer Jesus kennt, lernt dadurch auch den Vater kennen. Ja, den Himmel mit seiner Himmelsperspektive, den gibt es echt. In der Bibel steht noch im Alten Testament, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. Die Ewigkeit ist in mein Herz gelegt, die Ewigkeit ist in ihr Herz gelegt. Stellen Sie sich das vor, wenn man das jetzt röntgen würde und würde sehen, was Gott reingelegt hat. Vielleicht könnten wir es dann besser glauben. Aber so müssen Sie es glauben, dass es wirklich stimmt. Denn was in der Bibel steht, stimmt. Deshalb haben wir doch allen Grund, die Hoffnung auf das ewige Leben in uns zu entdecken. Wir wollen uns mit dem Diesseits nicht vertrösten lassen, weil Gott diese Hoffnung über unser Leben hinaus als Samenkorn in uns eingepflanzt hat. Wie viele Entwicklungen gibt es in unserer Zeit, wo Gott außen vor bleibt, wo der Respekt vor dem Schöpfer verloren geht und damit auch die Achtung vor der Menschenwürde. Das ist ein Grund, warum der Schöpfer dieser Welt irgendwann eine Grenze setzt. Die Welt hat ein Ende und damit auch all das, was Gottes Schöpfung verdorben hat. Die zerstörerischen Kräfte, der Machtmissbrauch, die weit verbreitete Ungerechtigkeit, das Verderben, in das die Menschheit sich immer wieder selbst hineinführt. Doch da bleibt Gott nicht stehen. Er schenkt uns Hoffnung. Er hat uns eine Brücke geschlagen, die uns von dieser Erde in den Himmel führt. Dafür kam sein Sohn Jesus Christus in diese Welt. Und im Dezember feiern wir ja wieder die Geburt, um uns gleich zu sein und gleichzeitig um uns seinen himmlischen Vater groß zu machen. Gott litt an unserer Gebrochenheit und seine Lösung für unsere Erlösung war der Weg seines Sohnes ans Kreuz. Mit dem Ausruf tiefster Verlassenheit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nahm er alles auf sich, was unser Leben zerbrochen hat. Mit den Worten, es ist vollbracht, hat er von seinem Vater den Himmelsschlüssel bekommen. Jesus blieb nicht bei den Toten. Er ist auferstanden. Er ist in den Himmel gefahren. Und eines Tages wird er wiederkommen. Wer an ihn glaubt, der wird ihn sehen und mit ihm leben. Auch die, die im Glauben gestorben sind, wird er zu sich rufen. Können Sie sich vorstellen, dass wir in der Ewigkeit einmal einem Abraham, einem Mose, einem David, aber auch, da freue ich mich drauf, einem Johann Sebastian Bach und einem Martin Luther begegnen werden? Es ist und bleibt ein Geheimnis, wie Gott richtet. Er ist und bleibt der souveräne und heilige Gott. Mit seiner ganzen Liebe zu uns Menschen sehnt er sich nach Vollendung aller Menschen. Er möchte, dass wir kapieren, was Jesus für uns getan hat. Was für eine Verheißung, dass er seine Arme ausbreitet und wirklich auf uns alle wartet. Wie lange? Das weiß keiner. Das weiß nicht einmal sein Sohn. Das weiß er allein. Was für eine Himmelsperspektive. Wann wird es eigentlich Zeit, sich mit der Frage nach dem Himmel zu beschäftigen? Wir sind ja hier in allen Altersgruppen vertreten. Ein bekannter evangelischer Theologe, der Jürgen Mette, der Parkinson hat, gab auf diese Frage folgende Antwort. Ganz einfach, bevor es zu spät ist. Solange der Kopf noch klar ist und ich die wichtigen Fragen nach dem Leben, was im Leben Halt und im Sterben Hoffnung gibt, noch bei klarem Verstand klären kann. Die Frage nach dem Tod bleibt unausweichlich. Sie lässt sich nicht verdrängen und auch ein überzeugter Atheist braucht schon einen ganz starken Glauben, um das Thema Tod und Ewigkeit aus den Gedanken zu verbannen. Die eigentliche Lebens- und Sterbensversicherung heißt Jesus Christus. Jesus, der uns hinterlassen hat, dass der Tod nicht das letzte Wort hat und dass wir zu einer ewigen Gemeinschaft mit Gott bestimmt sind, ganz ohne Leid und Tränen. Zitat: Wer das Leben liebt, darf den Tod nicht ausklammern. Und noch ein Zitat: Um gut zu sterben, empfiehlt es sich, so früh wie möglich das Leben vom Tod her zu verstehen. Tod und Sterben müssen also aus der Tabuzone in unserer Gesellschaft befreit werden. Stellen Sie sich vor, Sie sollen am Ende Ihres Lebens ein Buch schreiben, das den Titel trägt, Das war mein Leben. Es gibt kein zweites Leben. Welche Gedanken werden Ihnen da wohl durch den Kopf gehen? Kann es sein, dass Sie dann einen anderen Zugang zu der Frage bekommen, was wirklich zählt? Zum Beispiel, ich habe immer zu viel gearbeitet. Ich habe mich völlig davon bestimmen lassen, was der Zeitgeist diktiert, nämlich Leistung, Karriere, Erfolg. Ich habe mir zu wenig Zeit für meine Kinder, für Ehe und Familie, für meine Freunde genommen. Habe seither nicht den Mut gehabt, aus dieser Tretmühle auszusteigen. Und was Gott betrifft, da habe ich bis jetzt gedacht, das hat ja noch Zeit. Eigentlich ist mir der Zugang zum Glauben wichtig. Ich möchte nicht nur 80 werden, sondern 80 plus Ewigkeit. Man kann auch eine Zwischenbilanz treffen, zum Beispiel an einem Geburtstag, an einem Hochzeitstag, ebenso auch zu Beginn eines neuen Lebens. Wer war ich in meinem Leben? Wer wollte ich sein? Was macht mein Leben wertvoll? Was ist seither meine Kraftquelle gewesen, wenn ich in Schwierigkeiten gekommen bin? Habe ich gelernt, loszulassen? Habe ich mit mir und meinem Leben Frieden geschlossen? War mein Leben nur auf die Erde fixiert oder habe ich meinen Horizont durch die Himmelsperspektive erweitert? Im letzten Buch der Bibel ist von einem Buch des Lebens die Rede. In ihm sind alle eingetragen, die sich in ihrem Leben Jesus Christus anvertraut haben. Und dort heißt es, ich werde ihre Namen nicht aus dem Buch des Lebens auslöschen. Ihre Namen werde ich nennen und sagen, dass sie zu mir gehören. Dort vor meinem Vater und vor den Engeln. Glaube ich, dass es für mich durch Jesus Christus ein Leben nach dem Leben gibt? Dann darf ich für immer im Hier und Jetzt wissen, wer sich im Himmel auskennt, der kommt auch auf der Erde zurecht. Als mir damals im Alter von 30 Jahren die Endlichkeit meines Lebens so eindrücklich wurde, habe ich eine Entscheidung getroffen. Ganz egal, wie alt ich werde, ich möchte am Ende meines Lebens einmal sagen können, ich habe jeden Tag bewusst erlebt und gelebt. Jeder Tag ist ein himmlisches Geschenk. Ich darf es dankbar auspacken und mit Leben füllen. Und dabei möchte ich den Geber meines Lebens nicht vergessen. Bei einer solchen Zwischenbilanz können wir dankbar sein. Sie kann uns aber auch in die Buße führen und damit zur Kurskorrektur unseres Lebens. Ich möchte noch mit einer persönlichen Erfahrung und einem Text schließen. In der Zeit vor dem Ruhestand meines Mannes haben wir uns ja entschieden zu bauen. Während unser neues Haus entstand, haben wir noch voll und ganz im Pfarrhaus unserer seitherigen Gemeinde gewohnt. Es war gemütlich eingerichtet, das war mir immer wichtig. Wir waren im Beruf aktiv, wir hatten lebendigen Kontakt zu unseren Kindern und Enkeln. Also in der Gemeinde wusste man, wenn ich Oma Zeit hatte, dann war ich ganz für die Enkel da. Im Haus wurde geputzt und gekocht. Wir haben Gäste empfangen. Wir lebten voll und ganz und gerne an diesem Platz. Und doch hat sich mit dem Hausbau in Mötzingen etwas verändert. Unser Blick ging über diesen Ort hinaus, also über Sulz hinaus, zu dem Haus in Mützingen, das neu entstand und unser neues Zuhause werden sollte. Da war viel Vorfreude da. Wir fingen an zu prüfen, was nehmen wir mit, was lassen wir los, was ist im neuen Zuhause wichtig. Als der Abschied kam, ging der Blick dankbar zurück und war gleichzeitig, so ist das bei mir, mit Schmerzen verbunden. Abschied ist tatsächlich ein Stück Sterben und ist immer mit Trauer verbunden. Doch dann ging der Blick vorwärts. Heute können wir sagen, wir haben so viel Grund zum Staunen und zur Dankbarkeit. Wäre es nicht ein Geschenk, wenn es uns einmal ähnlich erginge, nämlich dann, wenn wir unser Haus auf dieser Erde verlassen und unser Himmelshaus betreten? Dann würden wir jetzt schon mit einer Hoffnung leben, die über unser jetziges Leben hinausgeht. Daran glaube ich fest. Den Himmel gibt's echt. Und jetzt noch ein Text. Dein Zuhause. Wie viele Wege wir gehen, wie viele Worte wir sagen, wie viele Bilder wir sehen, wie viele Lasten wir tragen. Einmal sind wir am Ziel. Einmal kommen wir an. Die Nacht ist vorbei. Und der Morgen bricht an. Wie viel Sorge uns drückt, wie viele Menschen wir lieben, wie viel im Leben geglückt, wie viel wir schuldig geblieben. Einmal lassen wir los, einmal brechen wir auf. Die Welt bleibt zurück und der Himmel geht auf. Dann steht Jesus vor uns und sagt, mein Kind, komm zu mir, ich warte auf dich, dein Zuhause ist hier. Wie viel Sehnsucht uns hält, wie viele Pläne wir schmieden, wie viel an Träumen zerfällt, wie viel Zeit uns beschieden. Einmal staunen wir nur, einmal so wie ein Kind. Der Tod ist die Tür und das Leben beginnt. Dann steht Jesus vor uns und sagt, mein Kind, komm zu mir, ich warte auf dich. Dein Zuhause ist hier. Amen.